Die Hälfte unserer Weihnachtskilos haben wir uns schon erfolgreich angefuttert und das Jahr 2024 haben wir quasi schon erfolgreich beendet. Also allerhöchste Zeit, mal zurückzuschauen. Nicht auf den Plätzchenteller, sondern auf das Jahr 2024 und was uns in der Online-Marketing-Bubble, in unserem 121 Watt Podcast und bei der 121 Watt so bewegt hat. Was hat uns genervt? Was hat uns gefreut? Was wird uns vielleicht auch 2025 hoffentlich freuen und weniger nerven? Oder Patrick?
Das schmeckt auf jeden Fall und wir werden natürlich 25 ein Jahr haben, wo wir noch effizienter werden, noch fantastischere Features auch im KI-Bereich dann entdecken werden können, um unseren Arbeitsalltag schöner, schlauer zu gestalten. Aber wir sollten halt genauso mit unserer fachlichen Brille mal einen Rückblick wagen und was wir auch daraus lernen können für unsere Strategien und vor allem auch für unsere weitere Entwicklung, sowohl persönlich als auch unternehmerisch. Und damit sind wir halt auch schon bei dem Unternehmer, den wir wie immer hier traditionsgemäß begrüßen dürfen, nämlich den Dr. Christoph Rück. Schön, dass du da bist. Hi.
Hallo ihr zwei. Ja, mich freut das riesig. Das ist ja jetzt schon echt alte Tradition. Ich glaube, es ist unser dritter oder vierter Jahresrückblick, den wir machen. Also eigentlich fast so lang, wie es hier unseren schönen Podcast mit euch beiden gibt, für den ich mich jetzt auch erstmal vorab gleich bedanken möchte. Auch dieses Jahr war wieder voller Inspirationen und das war wirklich toll, euch zuzuhören. Und wir freuen uns sehr auch auf nächstes Jahr mit euch beiden.
Ich mich auch, auf jeden Fall.
Ich mich auch. Und es macht so Spaß, auch Sarah mit dir, so als tolle Co-Moderatorin, mich als Co-Moderator, was für ein Duett. Aber ihr seht auch schon, wir sind hier auf Anschlag und traditionsgemäß haben wir auch wieder unser Rad der Themen mitgebracht. Und ich würde mal vorschlagen, wir schmeißen es mal an.
Jetzt warte mal, Patrick.
Na, was denn?
Ich bin so neugierig. Viel zu Kaltstart. Also, selbstverständlich, jeder, der uns hier zuhört, kennt das Glücksrad. Aber vielleicht hat sich ja einer hierher verirrt, der das Glücksrad noch nicht kennt, das Themenrad. Wir machen das ganz traditionell. Wir haben alle Themen, die wir so gebrainstormt haben, in ein Glücksrad geworfen. Und der Patrick drückt es immer auf Start und das schmeißt uns dann das Thema raus, über das wir sprechen werden. Warum langweilig hier langes Podcast-Briefing schreiben? Wir machen das ganz spontan. Und Patrick sagt immer an, was das Glücksrad so treibt. So, jetzt haben wir alle abgeholt und auf geht's, oder?
Aber sowas von. Und ich freue mich sehr, denn ich kann euch sagen, es wird um Folgendes gehen.
Ja, der Applaus ist übrigens neu, ne? Also das glaube ich, das hat man noch nie mit dem Applaus. Super.
Wir sind ja immer kreativ.
Ja, ihr seht aber, es ist haarscharf. Also ihr kennt bestimmt auch, wenn irgendwie so ein Sommer- oder Straßenfest ist, dann sind wir ganz knapp vor oder nach dem Gewinn. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier über eine Niete sprechen werden. Fantastische Überleitung für die Themen Metaverse und NFT.
Ja, cool. Ich glaube, da hatten wir uns ja im Vorgespräch überlegt, Mensch, es wäre eigentlich mal ganz interessant, drüber nachzudenken, gibt es so Themen, die wir dieses Jahr beerdigt haben? Und bei NFT bin ich mir ehrlich gesagt noch nicht so ganz hundertprozentig sicher, ob ich das so eins zu eins auf diese Liste stecken würde. Da bin ich auch nicht tief genug drin, aber man hat irgendwie sehr, sehr wenig davon gelesen im Vergleich zu dem Jahr zuvor, zu 23, ne? Wo das ja eines der Hype-Themen, glaube ich, war.
Ich glaube, wir hatten auch in 23, Patrick, glaube ich, hatten wir zweimal jemanden zum Thema NFTs da, gell?
Ja, richtig, genau. Also Grüße gehen auch zum Beispiel raus an Patricia Haueis nach Australien, nach Down Under, die uns da ja sehr gut zu abgeholt hat. Und also ich glaube tatsächlich weiterhin an diese dezentrale Datenbankstruktur, gerade für die Unikate, für entsprechend ganz klare Zuordnbarkeiten, was Dokumente oder halt auch entsprechende immaterielle Wertgegenstände angeht, ja. aber gerade Christoph, für die Zertifizierung zum Beispiel, ist das natürlich eine super entsprechende Technologie, mit der man arbeiten kann.
Ja, also wie gesagt, ich bin da relativ weit weg. Ich glaube, die Abkürzung vielleicht für diejenigen, die es auch nicht kennen so genau, heißt Non-Fungible Tokens. Ne? Irgendwie, also das heißt, dass man über die Blockchain, wenn ich das richtig verstanden habe, fälschungssichere Unikate bauen kann.
Ja,
richtig?
Genau.
Ja, genau.
Und quasi dann auch irgendwelche digitalen Kunstwerke als Unikat quasi erstellen kann. Ne? Und damit natürlich auch hochrelevant für entsprechende Zertifizierungen, Zeugnisse, wie auch immer.
Genau.
Genau.
Also da war das,
glaube ich. Und Der Gedanke dahinter ist halt, ne, wäre ich jetzt Picasso im heutigen Zeitalter, könnte ich halt mein Werk immer, dieses Unikat mit dem Besitzerin identifizieren. Daraus könnte man halt auch diesen Community-Gedanken weiter forcieren zum Beispiel.
Genau, und ich weiß, was wir auch noch drüber gesprochen haben, ist, dass quasi, wenn wir jetzt beim Picasso-Beispiel bleiben, dass quasi Picasso immer mitverdienen würde. Nicht der hat damals, der arme genau. Künstler, quasi sein letztes Hemd, damit er das nicht hergeben muss, hat er ein Bild hergegeben und er hat quasi eine Scheibe Brot dafür bekommen. Und heute, wenn es irgendwie bei Sotheby's in Dresden geht, sind es dann Verträge mit unfassbar vielen Nullen dran. Die Idee ist quasi, dass man immer dann auch weiter mitverdient. Ich glaube, das ist immer noch so ein praktisches Thema, wo ja. wir NFT vielleicht noch nicht begraben müssen. Aber genau. wenn wir uns jetzt den Bored Ape Yard Whatever Club anschauen, hier so diese ganzen Vanity-Geschichten im NFT, Metaverse-Universum, das ist ganz schön abgekühlt. Also ich weiß, wir haben 23 noch drüber gesprochen. Wie können wir da aufspringen auf den Hype? Da springe ich jetzt lieber woanders.
Ja. Ja, es ist aber auch sehr empfindlich. Ne? Es ist sehr empfindlich, wenn dann. Also. Ja.
Ich habe noch einen ganz kurzen, vielleicht nicht ganz so dummen Gedanken zu dem Thema, wie wir vielleicht dann doch den NFTs wieder begegnen könnten in der Zukunft. Ne? Also weil mir ist es jetzt so aufgefallen in einem Seminar bei mir, wo ich so ein bisschen über Marktforschung erzählt habe und dann auch gezeigt habe, ey, wie kann man bestimmte Themen über quasi simulieren, die es da draußen schon gibt, wie beispielsweise so Sinusmilieus und wie kann ich darüber Fragebogen mit KI erstellen. Wo wir dann auch diskutiert hatten, boah, was ist das eigentlich? Da gibt's ja schon irgendwie Rechte drauf. Und was macht die KI eigentlich mit den Rechten von solchen Ideengebern? Und das Spannende wäre ja, wenn man irgendwie ChatGPT mit NFTs kombinieren könnte und am Ende quasi, wenn man sozusagen das exklusive Recht an einem digital verfügbaren Inhalt besitzt, dass dann quasi dieser NFT dazu auch mit abgefragt werden würde. Beim KI-Training und man im Endeffekt dann die KI auch weiß, okay, ne, hier gibt es einen echten Rechteinhaber und den muss ich dann vielleicht auch besonders vergüten oder wie auch immer, wenn ich dessen Wissen wiederverwende oder weiterverwende.
Mhm. Ja, ja, absolut.
Aber wieder praktisches Anwendungsszenario. Ja. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass so mit dem wirtschaftlichen Schwächeln, das wir gerade so jetzt auch in den letzten ein, zwei Jahren hatten, dass da so ein bisschen das Spielen aufgehört hat. So, ja. Hier, ich kaufe mir Bildchen von Affen mit süßen Cappies auf und gebe dann unfassbares Vermögen dafür aus. Das hat sich so ein bisschen, sind wir alle ein bisschen wieder runtergekühlt.
Ja. Oder das weißt du, das Thema, ich kauf mir ein Restaurant im Metaverse, ne? Oder sowas. Oder irgendeine Adresse, ja. wo man sagt, ey, das, ja, das ist vielleicht nicht mehr so interessant und ich habe so das Gefühl, Metaverse ist so tot wie Second Life. Also.
Ja, also um das abzurunden, also generell darf auch niemals eine Währung durch irgendwelche Aussagen von Influencerinnen beeinflusst werden und das ist ja gerade bei diesen entsprechenden NFT Bored Ape Adaption oder halt auch in der Kryptowährung einfach viel zu vagiert und das ist halt, das geht gar nicht meiner Meinung nach. Metaverse, ja, der Mensch ist da noch nicht einfach weit genug, um halt dieses immersive Erlebnis, glaube ich, komplett für sich anzunehmen, sondern eher wirklich so on-demand in so eine Spielewelt zum Beispiel abzutauchen oder halt irgendwie Meetings ein bisschen zu gamifizieren, aber dass es wirklich ja. Im Arbeitsalltag oder im Privatalltag angekommen ist, das kann ich noch lange nicht behaupten. Ja. Zumal es eine Technologie ist, die schon sehr lange da ist, die Hardware wird immer reifer und es wird weniger schwindelig, aber es ist einfach ein sehr großer Schritt, in eine solche Welt abzutauchen. Da bin ich völlig bei euch, absolut. Ja, ja, dann schmeißen wir mal, genau, erstes Learning, über 6 Minuten für das erste Thema.
Wir müssen Gas geben.
wir geben Gas, genau. Ich bin sehr gespannt. Und es geht weiter mit Google Ads. Wow. Cool.
Also da fällt mir, ich gebe jetzt ein Stichwort vor und der Christoph darf dann loslegen. Performance Max.
Ja, Performance Max. Also ich finde total faszinierend jetzt auch bei uns, dass Performance Max immer besser funktioniert. Aber was ich auch total faszinierend finde, dass Google anfängt, dass man wieder mehr konfigurieren kann bei Performance Max. Also wir haben deutlich mehr Performance Reports bekommen. Und was ich total faszinierend finde, auch Negative Keywords. Ja, also das, was wir sozusagen aus der klassischen Kampagnenanlage kennen, sehen wir plötzlich jetzt auch in Performance Max. Was für mich wieder bedeutet, es wird, also man kann es vielleicht besser adaptieren auf seinen eigenen Case, was für uns, glaube ich, ein ganz großes Thema ist. Und es wird natürlich auch wieder in der Bedienung etwas komplexer und natürlich dadurch auch für Agenturen vielleicht wieder ein Geschäft raus, weil ja am Anfang des Jahres man so gesagt hat, KI in den großen Ad-Managern bedeutet eigentlich die Abschaffung der Agentur und sie wird sich sehr, sehr auf die Kreation am Ende konzentrieren müssen und auf die Strategie. Mhm. Und wenn man sich das jetzt aber anschaut, haben wir wieder so eine gewisse Gegenbewegung, zumindest in Ansätzen, die vielleicht noch etwas größer wird im kommenden Jahr, wo wir sehen, okay, nee, also da kommen jetzt mehr Einstellungsmöglichkeiten, wo man auch ein bisschen tiefergehendes Know-how braucht, um das Ganze dann zu verstehen und einstellen zu können. Und dann hat man natürlich auch wieder ein beratungsintensiveres Geschäft.
Ich meine, das ist ja da eine ähnliche Entwicklung, wie wir jetzt in allen Bereichen haben, wo KI eingesetzt wird. So die repetitiven Tasks, die nicht so viel strategisches Know-how erfordern, die werden sukzessive ersetzt. Aber da, wo es dann an die strategischen Feinheiten geht, da, Gott sei Dank, sind wir nach wie vor gefragt. Mhm. Also das, finde ich, sieht man auch so bei Performance Max ein bisschen, dass das ist wie bei allem, was neu ist, diese ganzen automatisierten Aussteuerungsmodelle, da sagt jeder am Anfang immer so, Obacht, erstmal vorsichtig testen, erstmal konservativ einsteigen mit klassischem Kampagnen-Setup, um zu schauen, wo sind für dich interessante Bereiche, wie reagieren deine User, was mag deine Zielgruppe, wo hast du gute Ergebnisse und dann Performance Max, weil du es aus der Perspektive dann auch beurteilen kannst.
Ja, also ich finde, es ist trotzdem ein deutliches Alarmsignal, weil Fakt ist, in den nächsten Monaten wird das gesamte Accounting auf jeden Fall abgeschafft werden. Also ich sehe das ein bisschen radikaler, weil ihr seid jetzt hier die 5% der Auserwählten, die in der Lage sind, einen Werbeanzeigenmanager zu bedienen. 95%, die haben halt dieses Tool zur Selbsthilfe bekommen. Und perspektivisch wird es so sein, ist ja jetzt schon, gib mir einfach deine URL, ich schnapp mir die Social-Media-Auftritte von 120 Watt und baue mir die Creatives. Und selbst die hässlichsten Banner sind halt oft dann besser die Performer oder die zusammen kollagierten Videos als manche Kampagnen da draußen. Sollte halt ein Alarmsignal sein, natürlich. Ne?
Also und was da dazu kommt, ist, dass wir, glaube ich, dass jeder, der so ein bisschen mit, vor allem mit Social Ads zum Beispiel arbeitet, hat schon erlebt, dass das Creative, bei dem du dir voll viel Mühe gegeben hast, du gedacht hast, das sieht voll gut aus. Das ist total abgeraucht. Und das, wo du sagst, ja, okay, soll ich das jetzt überhaupt nehmen? Wer weiß, ach komm, wir probieren es mal. Das hat performt. Also nur weil wir das jetzt mit unserem ästhetischen Auge hübsch finden, heißt es noch nicht, dass es das ist, das auch wirklich performt.
Ja. Aber diese Diskussion, die ist uralt im Marketing. Also ich kenne es im Affiliate-Marketing, ja, weil da hast du immer sozusagen die Performance-Marketer, die dann gegen die Brand-Owner immer sozusagen in Wettbewerb stehen.
Total.
Im Affiliate-Marketing war es auch immer so, dass wir haben das immer dann den Schweinebauch-Banner genannt, dass der immer extrem gut funktioniert hat, also mit blinkenden Preisen, jetzt sofort zugeschlagen, nur noch wenige Stück, sozusagen auf Lager, so ein bisschen wie heißt das, Shop-TV, ja, also wo man ja auch so mit Verpackung und so weiter arbeitet. Und dann kommen aber die Leute, die sagen, boah, aber wir haben auch ein Image zu verlieren, um Himmels Willen, was macht ihr da? Und ich glaube, sowas Ähnliches erleben wir jetzt auch gerade wieder mit diesen KI-generierten Werbemitteln. Mhm. Also du hast ja gesagt, ne, sie sind schlecht, aber oder sie sehen schlimm aus, aber sie performen. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich auch einen ganz, ganz großen Aspekt im Marketing, wo wir sagen, das muss auch zu unserer Brand passen, weil das ist sozusagen, wenn man so will, das langfristige Fundament, was wir setzen. Und da müssen wir jetzt uns ein bisschen auch mal verabschieden von kurzfristiger Performance. Also diesen Zwiespalt und diese Diskussion zwischen beiden Polen, die werden wir auch weiterhin haben. Und insofern glaube ich auch, dass wir die Banner-Generierung vielleicht als Vorlagengenerierung ein Stück weit der KI überlassen werden, aber dass wir das Brand-Polish immer noch selber oben drauf setzen müssen.
Da haben wir gerade einen super Stichpunkt. Wir packen euch in die Shownotes den Link zum Podcast mit Tom Thaler. Der hat sich nämlich genau dieses Thema in 24 angeschaut. So, was performt denn besser? Bei Meta-Ads, KI oder Mensch? Schaut es euch an, hört rein. Wir verlinken es euch in den Shownotes, den Podcast.
Sarah, und wir hatten am letzten Freitag genau das Thema bei Patrick auf Twitch. Das können wir ja vielleicht auch in die Shownotes nochmal reinpacken.
Fantastisch. Perfekt. Ja, dann bin ich mal gespannt, wo uns das Rad als nächstes hinführen wird. Und zwar ist auch gut, dass die Themen nicht rausgefiltert werden. Aber nun gut. Und zwar KI im Content.
Okay. Hier im Content.
Ei.
Also da, um jetzt hier.
Ein Thema.
Ja, Ja, total. Um jetzt hier mal dieses ganze Thema, wir verlinken es euch in den Shownotes, zu Tode zu reiten. Auch hier, wir verlinken euch ein paar so educational Videos, nennen wir sie intern. Also Videotrainings für euch zum Thema KI im Content-Bereich. Da haben wir einiges gemacht zum Thema Automatisierung, zum Thema Podcast einfach erstellen mit Notebook LM. Wir haben da einiges gemacht, das verlinken wir euch. Aber Christoph, ich weiß, wir haben uns diesen Punkt aufgeschrieben, weil wir gesagt haben, hey, die 121 Watt hat sich in 24 echt ordentlich was überlegt, wie KI in der Content-Produktion genutzt und weitergeholfen werden kann. Und lasst uns doch da mal so ein bisschen reinschauen zum Thema, wie nutzt ihr das im Content-Bereich aktuell?
Ja, also ne, die Ideengeberin warst du, ne? Du oder Impulsgeberin, Sarah. Du bist ja immer auch sozusagen bei uns in dem Content-Prozess jeden Donnerstag mit von der Partie und hilfst uns da. Ich würde das vielleicht sogar noch mal ein bisschen größer spielen, weil am Ende ist für mich dieses Jahr ein Stück weit dadurch gekennzeichnet, dass wir bei diesen Large Language Models immer kleinere, inkrementellere Fortschritte sehen und deshalb sozusagen sie anfangen, Content-Features, Dinge, die wir normalerweise in anderen Tools vielleicht hatten, noch anzudocken. Ja, siehe sozusagen bei ChatGPT, wo man dann plötzlich Dinge automatisiert redigieren kann und solche Sachen. Und für uns war es so ein bisschen der Einstieg in das Thema Agentic Workflows, was wir dort gemacht haben. Und wir haben das jetzt nicht mit so irgendeinem, da gibt es ja auch spezielle Tools, die also nur sozusagen KI-Agentic Workflows bauen können. Wir haben das aber gemacht mit Zapier, also unserem quasi Tool, mit dem wir Workflows zwischen Tools und oder mit sozusagen abbilden und Tools miteinander verbinden können. Und haben unseren Content-Prozess ein Stück weit gestreamlined. Also wir haben ja diesen Newsletter, der im Endeffekt 600, 700 Quellen screent, ob dort interessante Dinge vorkommen. Und dann fassen wir immer diese Tipps, die dort generiert werden, zusammen, schauen nochmal in unserem eigenen Netzwerk, können wir noch was dazu zuschreiben, verlinken natürlich immer ganz brav die Quellen. Und wer sich also da detaillierter dann einlesen möchte, kann auf die Originalquellen gehen. Und diesen Workflow, den haben wir sehr, sehr stark AI-unterstützt jetzt hinbekommen. Also und das ist schon für uns eine riesen Arbeitshilfe, weil wir automatisierte Zusammenfassungen bekommen, wir ein Stück weit auch standardisierter das abbilden können, also dass wir sagen, bitte, das ist wirklich nur ein Teaser-Text zu den weiteren Themen, wenn wir also quasi nur etwas aufgreifen oder wenn wir dann selber quasi anfangen zu schreiben und uns Dinge und das quasi nur als Aufhänger nehmen und sagen, da können wir eigentlich einen größeren Artikel draus machen, dann hilft uns da die AI auch enorm. Und das eben ein Stück weit auch zusammengestöpselt mit den anderen Systemen über Zapier zusammen. Also das, wo das dann automatisch ins Trello reinbekommen und solche Sachen.
Ich finde, dass, wenn wir jetzt sagen, wenn ihr zum Thema Zapier was wissen wollt, wir haben es euch verlinkt, ja. Also so Content-Automatisierung, da haben wir einen Link für euch. Aber was ich vor allem, wenn wir jetzt mal ohne Automatisierung sprechen und sagen, wir nutzen jetzt Zapier noch gar nicht und machen das noch nicht vollautomatisch, finde ich, durch die KI 2024 ist so viel Mehrwert ins Content-Recycling reingekommen und so viel einfacher geworden. Du kannst Zeug ausgraben von vor 3 Jahren, wo du sagst, boah, ich habe eine riesen Agenda an Content, den ich überarbeiten müsste, weil wir den haben wir hier rumliegen, der hätte Potenzial, aber der bewegt sich nicht und die Manpower haben wir auch nicht. Da finde ich, ist KI einfach ein Gamechanger. Den Content total. Durch die KI jagen, nach Impulsen fragen, was fehlt eigentlich thematisch noch, wie könnte ich es noch aufwerten, wie könnte ich es noch mehr den EAT-Kriterien entsprechend gestalten. Da sind kaum Grenzen gesetzt, finde ich. Das ist,
finde ich, total ein Highlight. Ja. Also ich würde da sogar, Sarah, vom Upcycling sprechen, wenn ich so einige Content Pieces anschaue. Das auf jeden Fall, aber auch Content-Formate umzuwandeln. Ne? Ja. Also auch das haben wir entsprechend durchgespielt, dass wir aus Wissenshappen ganze Podcasts sogar deutschsprachig generieren lassen können. Also geht ja wirklich sehr viel mittlerweile. Auch die Internationalisierung bringt mittlerweile super viel Spaß. Und was ich halt ganz wichtig finde bei der Diskussion, fällt mir immer auf, oder in meiner Wahrnehmung, dass es viel zu sehr auf der Textebene besprochen wird und viel zu wenig auf der Bild-, Video- und auch auf der Sprachebene, wo halt auch schon unglaublich viel möglich ist. Also da freue ich mich sehr, was auch 2025 uns da noch erwarten wird. Aber wichtig ist natürlich, über allem schwebt, setzt bei euch bitte für euch, für Unternehmen einen Handlungsrahmen auf. Wie geht ihr mit den Ergebnissen um? Wie werdet ihr selber dort mit der Kennzeichnungspflicht gerecht? Die Plattformen geben schon eine grobe Richtung vor. Ich finde es halt nur wichtig, in Sachen KI und Content, um das Thema abzuschließen, fasst euch auch, erfasst selber einen Handlungsrahmen mit ganz konkreten Kennzeichnungspflichten, den ihr selber nachkommt. Mhm. So. Und die EU ist da ja auch nicht so radikal hinterher, weil alles, was so auf der Produktebene passiert, ist ja völlig egal. Sobald es aber redaktionell journalistisch wird, umso wichtiger ist natürlich dann, dort das Ganze zu kennzeichnen. Ja, ihr Lieben, dann geht's mal weiter. Und jetzt räumt das Rad sich auch weiter auf. Ich habe es gefeintuned. Wir entwickeln uns ja live weiter. Ganz knapp. Die Grüße gehen raus an die ganzen Content-Creator da draußen. Und zwar LinkedIn Live.
Ja, LinkedIn Live habe ich, glaube ich, mit aufs Podium geholt, weil ich für mich das eine Nachricht am Anfang des Jahres war, wo ich jetzt total überrascht war, dass es das überhaupt noch gibt. Nämlich LinkedIn hat LinkedIn Audio in Live integriert, aber sozusagen zwischen den Zeilen, wir haben es abgeschaltet. Und LinkedIn Audio ist ja sozusagen der Klon, der Clubhouse-Klon gewesen. Ihr erinnert euch noch, Clubhouse, ich weiß nicht, wie viele Jahre wir da schon nicht mehr drüber reden, aber war ja mal in einem Jahr das Hype-Thema überhaupt. Ja. Und LinkedIn hat nachgezogen. Also das insofern ist das also ganz klar ein Zeichen dafür, dass dieses Geschäftsmodell nicht funktioniert hat und dann selbst so eine große Plattform wie LinkedIn es irgendwann einstellt.
So, ja. jetzt würde ich gerne mal alle, die da draußen zuhören, bitten, für sich selber mal kurz sich einen Moment zu nehmen und zu schätzen, in welchem Jahr war das Clubhouse-Jahr? Denk an eine Zahl. Und jetzt sage ich dir eine Zahl und du wirst erschrocken sein. Es ist 2020 gewesen.
Oh, ja. Krass. 2020. Hätte ich aber gesagt, weil
echt?
Corona-Peak halt, ne?
Ich hätte gesagt 22. Wenn du mich so aus dem Bauch raus, hätte ich gesagt, Clubhouse war 22.
Und ich nicht hätte 20. 16 gesagt.
Jetzt einfach schon ein bisschen auf der Überholspur, Christoph. Ich bin Full Speed unterwegs. Dann bin ich die Schnecke, wenn ich es für 22 halt.
Ja, aber man muss sagen, es hat einigen einen Anschwung gegeben. Ne? Also Grüße gehen zum Beispiel raus an Pip und Philipp mit dem Doppelgänger-Podcast zum Beispiel, ne? Die darüber ja entsprechend diese Sprungschanze genommen haben, zum sehr positiv eskalierenden Podcast-Format zum Beispiel. So ist es ja nicht. Aber ansonsten hat ja auch Meta reagiert mit den Instagram- und Facebook-Rooms zum Beispiel, mit auditiven Live-Formaten entsprechend. Ja. LinkedIn dann genauso. Und letztendlich, ich muss sagen, für mich Formate, ich bin ja eher aus diesem ganzen Social Selling Business raus, die für mich halt so komplett irrelevant sind. Also, und ich glaube, dadurch, dass ich ja nicht der Einzige bin und wir das mal skalierend hochrechnen, ist auch die Frage, was kostet LinkedIn dieses Feature? Wie viele nutzen das? Mhm. Und dann wird es halt abgeschaltet.
Ja, und ich, live ist eh, finde ich, total schwierig, weil du enorm viel Marketing vorab machen musst, dass irgendetwas stattfindet, damit du genügend Leute hast, oder du musst eben in einer unglaublichen Regelmäßigkeit immer live sein und das in der Hoffnung, dass dann sich irgendwann eine treue Hörerschaft aufbaut. Also Fit Live ist ein schwieriges Thema. Also wir haben das unser erster Podcast-Gehversuch war ja auch ein Live-Format, wo wir dann am Ende gesagt haben, das macht keinen Sinn. Genau aus diesem Grund. Und deshalb haben wir es ja auf sozusagen klassisch Podcast umgestellt.
Ich meine, Patrick, lass uns mal bei dir ein bisschen so reinschauen. Ich meine, du ziehst das Live-Format mit deinem Twitch ja schon jetzt ziemlich lange durch. Du hast da ja ein gutes Stehvermögen und glaubst an das Format. Wie lange machst du das jetzt schon? Und na, ich finde es positiv zu sagen, hey, das ist ein Ding, das finde ich, und das hat sich ja bewahrheitet. Es läuft ja gut.
Ja, du, absolut. Also Launch war tatsächlich mein Namenstag, das war ein Zufall, der 17. März 2019, wo ich einfach so gesagt habe, okay, wir werden jetzt so zwischen April und den nächsten Monaten ein wirkliches Loch erfahren, was entsprechend Rampen, Bühnen, Reputation für mich als Referenz-Speaker angeht. Und ich möchte aber trotzdem auch weiterlernen, weil jeder Vortrag war für mich ja auch ein Format, wo ich selber Dinge ausprobieren, vorstellen, und beweisen konnte. Und da ist Twitch für mich bis heute tatsächlich so meine Prototyping-Area, wo ich halt neue Themen entdecke, bespreche, Tools entdecke und ausprobiere. Der klügste und schönste Chat, Grüße gehen raus, challenge mich sehr. Also ist wirklich sehr streng, aber auch sehr schlau. Und das hilft mir ungemein. Das heißt, rein aus der Perspektive lohnt es sich für mich, diese Stunde zu investieren. Und dann sind wir wieder, Christoph, Sarah, beim Thema Upcycling. Das heißt, ich kann es auch wunderbar über die nächsten Tage verlängern, durch kurze Clips, durch entsprechendes Content-Material, um das halt entsprechend dann für mich als Grundrauschen zu schaffen. Und bis heute erfahre ich dann halt auch Interviewanfragen etc. Das heißt, so für mich als B2B-Grundrauschen, mega.
Ja. Ja, und du machst es ja, wie gesagt, lange und sozusagen vollkommen regelmäßig. Ne? Also ich glaube, das ist dann, wenn man sich das anschaut, du bist jetzt dann bald im sechsten Jahr, das ist schon super. Ne?
Ja, macht auch total Spaß. Sehr cool. So, dann gehen wir mal weiter. Und es bleibt didaktisch, Leute. KI-Seminare. Und zwar eindeutig. Keine knappe Kiste, sondern fast in der Mitte gelandet. Ja, ich würde mal sagen, wir sind alle drei betroffen. Und was ich auf jeden Fall schon mal beitragen kann, ich meine, vor 5 Jahren war ich das erste Mal im Playground und dann haben Christoph und ich KI im Online-Marketing 1-2 Jahre später gebastelt und jetzt schon 2 Jahre erfolgreich durchgeführt. Ganz klar die Entwicklung der Toolstacks seitens der Teilnehmerin. Also da entdeckt man halt einen sehr privat getriebenen Pioniergeist.
Ja.
Auf der anderen Seite bis heute natürlich noch Unternehmen, die sich noch nicht öffentlich bekannt haben. Ja, wir nutzen ein KI oder ein Sprachmodell, aber die Zugänglichkeit zur Technologie hat sich wesentlich gesteigert, als weil so die ersten Seminare durchgeführt haben.
Und ja. Vor allen Dingen, also was ich total faszinierend finde, was du jetzt gerade so mit privatem Pioniergeist positiv umschrieben hast. Ich finde, wir haben ganz klar so, also jeder macht KI, jeder macht es privat, das finde ich total super. Und dann aber sozusagen die Firmen teilen sich eigentlich ganz hart in 2 Lager. Mhm. Aus meiner Sicht zumindest. Die einen sehr innovativ sagen, macht mal, gehen das richtig positiv an und lassen sehr, sehr viel zu, sehr viel experimentieren zu. Und die anderen, die das quasi an, Entschuldigung, das sollte jetzt kein Bashing dann werden, aber die das an ihre IT- und Rechtsabteilung delegiert haben und die dann in einem riesen Evaluierungsprozess feststecken und eine unglaubliche Unzufriedenheit und auch Innovationshemmnis dadurch bei ihren Mitarbeitern generiert haben. Also die sind eher vollkommen enttäuscht und sagen, ach ja, wir machen das jetzt einfach, ich mache das privat und ich mache das ein Stück weit vielleicht über eine Agentur oder einen Dienstleister, weil wir im Unternehmen dürfen nicht. Und ich glaube, die haben da einen riesen grundlegenden Fehler gemacht, weil sie vielleicht auch als Führungskraft nicht intensiv genug eingetaucht sind, dass sie KI gleichgesetzt haben mit Datenschutzrisiken.
Ja.
Ah, ja, verstanden.
Das und ist dann sofort gesagt haben, gehört in die Rechtsabteilung. Wenn man sich das aber anschaut, sozusagen jetzt mal, sozusagen diese Thematik Datenschutz begegnet uns ja in zweierlei Aspekten. Einmal sozusagen, was sind die Trainingsdaten? Das ist aber dann ein Stück weit eher sozusagen das Thema des Anbieters, ja, dass sie halt sozusagen hier EU-rechtskonform sein müssen. Deshalb haben wir auch Meta beispielsweise nicht hier in Europa, weil eben Europa gesagt hat, sorry, da haben wir Zweifel dran. Und dann haben wir aber das andere Thema Datenschutz der eigenen Daten. Und da geht es ja dann eigentlich nur um die Anwendungsfälle, wenn ich sensible Daten hochlade. Aber 90% der Anwendungsfälle der KI hat überhaupt nichts mit sensiblen Daten zu tun. Da geht es um
spannend, ja, hast du total recht.
Beschreibung verändern, mal irgendwie ein AI-generiertes Bild zu bauen. Und da müsste man eigentlich sofort sagen, komm, durchwinken, machen.
Ja.
Privatmeinung oder Kündigung, aber.
Ja, da stimme ich, da kommt Privatmeinung, Sarah hängt sich da hinten dran. Das ist eine der ersten Sachen, die ich im Seminar immer mache, dieses Datenschutzthema ein bisschen aufräumen, weil ich hatte das früher häufig so am Ende so als rausschmeiße, so by the way, hier, das. Ich mache das inzwischen sehr gerne am Anfang, weil ich gemerkt habe, dass bei ganz random Themen, so hier Content aus Blogartikeln, jetzt zum Beispiel Instagram-Posts erstellen oder sowas, kamen dann plötzlich Datenschutzfragen von den Teilnehmenden, weil so eine riesen Unsicherheit ist, auch bei den Teilnehmenden selber zum Teil noch. Mhm. Und da erstmal aufräumen und sagen, hey, Datenschutz ist vor allem dann ein Thema, wenn du mit irgendwelcher Art von personenbezogenen Daten arbeitest. Solange wir mit unseren eigenen Blogartikeln arbeiten und uns Redaktionspläne schreiben lassen oder sowas, da ist Datenschutz recht viel weiter weg, kommst du gar nicht, also da kommst du nicht ran an dieses Thema. Das finde ich auch manchmal schade. Also weil du hast geschrieben, Christoph, in der Vorbereitung 15 Seminarthemen mit KI. Das ist jetzt schon, das ist ja, der Bedarf ist ja offensichtlich da. Wie viele Seminarthemen sind es insgesamt? Erzähl mal so ein bisschen die Entwicklung.
Also wir haben, ich glaube, mittlerweile 70 Seminarthemen, 70 Trainer und aber jetzt wirklich seit ChatGPT, wir haben ja eigentlich 2018 mit KI im Online-Marketing angefangen, damals war das ja noch so ein Randthema und jetzt seit Ende 22, Anfang 33 ist das ja komplett ins Zentrum in unserem Online-Marketing Spektrum geraten, das Thema KI. Seitdem haben wir eben 15 Seminarthemen, werden auch im nächsten Jahr noch einige folgen in diesem Bereich. Und wir sehen halt, dass wir eben da zwei total sehr, sehr, einmal dieses Thema Content, einmal das, also im Sinne von Textinhalte und das Thema Bild-KI haben, aber wir auch immer mehr Richtung Strategie und Planung und so weiter KI-Themen entwickeln. Also es ist total spannend. Für uns eine riesen Herausforderung, weil wir unglaublich viele neue Themen identifizieren, uns immer fragen müssen, ist das jetzt ein seminarrelevantes Thema? Teilweise auch natürlich der Bedarf noch gar nicht so in der Zielgruppe angekommen ist. Also das heißt, wir müssen auch relativ viel wagen als Unternehmer, um solche neuen Themen an den Start zu bekommen, weil wir so das Gefühl haben, die Kunden oder unsere potenziellen Teilnehmer wissen noch gar nicht, dass es für sie relevant ist. Und insofern ist es für uns sehr spannend. Ja.
Ich kenne von meinem Online-Texten mit KI-Seminar. Das war ja früher das Online-Texten-Seminar. Also vor ChatGPT ging es eben im Schwerpunkt darum, wie schreibe ich so, dass ich den User gut abhole, welche Varianten, wie muss ich Content unterschiedlich aufbereiten in den unterschiedlichsten Kanälen. Das war so der Schwerpunkt des Seminars. Das hat sich ja, ich glaube, wann war das? 23 hat sich das Seminar selbst verändert zu Online-Texten mit KI. Und da hat sich auch das Publikum massiv verändert. Also im Online-Texten-Seminar damals waren mehrheitlich so leidenschaftliche Content-Schreiber. Mhm. Und jetzt im Online-Texten mit KI sind sehr, sehr viele Menschen, die grundsätzlich für Content in irgendeiner Art verantwortlich sind, die aber gar nicht so eine Leidenschaft fürs Schreiben haben. Das hat sich so ein bisschen verändert, sondern denen geht es mehr um Effizienz. Früher war es mehr so um Treffsicherheit und jetzt geht es vor allem um Effizienz kombiniert mit Treffsicherheit. Und ich finde, man merkt es auch, dass wie sich das Interesse verändert hat. So in 22, 23 war das Online-Texten-Seminar ein solides Seminar, das eigentlich immer recht zuverlässig gut gebucht wurde. Und jetzt habe ich schon mehrfach meine Anfrage gekriegt, wie sieht's denn aus? Wir sind schon voll mit dem Termin. Kann man da noch jemand mit rein? Wie schaut's denn aus? Also dass der Bedarf an Online-Texten mit KI ist massiv gewachsen.
Genau. Und umgekehrt eben sozusagen der Bedarf an dem reinen Texten-Seminar ist eigentlich eingebrochen. Ne? Und das nimmt quasi so eine Entwicklung bei den Unternehmen eigentlich, bildet das eigentlich nur ab. Ne? Also das heißt, wer sozusagen reiner Redakteur ist und sich diesem KI-Thema verweigert, der wird leider in Zukunft es nicht so einfach haben. Also muss man leider so sagen.
Absolut. Ne? Wenn ich mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Genau. Und weiter geht's mit unserem Rad der Themen. So, ja, Mistral and GPT versus ist, glaube ich, so ein bisschen das Thema. Ne? Also wir gucken nach Europa, nach Richtung Frankreich mit Mistral. Mhm. Oder ist es eigentlich ein lautes oder ein stummes S? Ich habe ja auch, muss ich gestehen, Gemini, habe ich vorher immer Gemini, die Grille, genannt. Mhm. Wie bei Pinocchio. Und dann hat mich der Chat auch ausgelacht. Das heißt, nee, das heißt Gemini. So, also Mistral und GPT.
Ja, ich finde es total faszinierend da mit Mistral. Beziehungsweise eigentlich eher für Deutschland vielleicht nicht so schön, weil man schon sagen muss, wir hatten ja eigentlich das Vorzeigestartup schlechthin im KI-Bereich, zumindest was Europa anbelangt, mit Aleph Alpha. Und irgendwie ist es sehr, sehr ruhig in diesem Jahr um Aleph Alpha geworden. Wenn ich das richtig verstanden habe, haben sie auch die Entwicklung eines eigenständigen Large Language Models aufgegeben und positionieren sich jetzt eher sozusagen als Dienstleister, um das richtige, sozusagen die richtige KI im Unternehmen einzuführen. Ich persönlich finde das jammerschade, dass wir das irgendwie geschafft haben. Ja. Auf der anderen Seite eben total schön, dass wir bei dem Large Language Model eben Mistral haben als wirklich Alternative, die offensichtlich ganz gut mithalten kann. Ja, also ich nutze es auch immer mehr im Seminar, wo ich dann feststelle, so schlecht ist das nicht. Also da müssen wir uns als Europäer nicht verstecken. Und als anderes Thema, vielleicht da noch mit reinfallend, für mich so das Highlight aus dem europäischen KI-Segment ist Flux. Ja, aus Freiburg, sozusagen als große Bildkarte, die sehr Furore gemacht hat und auch wirklich ähnlich wie mit Journey von der Qualität ist, also wirklich ganz weit vorne mitspielt. Also das finde ich eigentlich echt schön. Und GPT ist, glaube ich, da nur reingekommen, weil es jetzt vor ein paar Wochen so eine Meldung gab, hey, wir haben ein neues Large Language Model in Deutschland gebaut mit sozusagen vollkommen koscheren Daten, ja, also wo wir überhaupt keine Schwierigkeiten haben mit dem Thema EU-Gesetzgebung und das heißt eben OpenGPTX, das Modell. Also das werde ich so ein bisschen mehr im Auge behalten und schauen, was da im nächsten Jahr uns noch alles so an Überraschungen daherkommt.
Das ist natürlich dann auch jetzt ein ganz guter Anschluss zu dem Thema, das wir vorher hatten mit den IT-Verhinderern. Es werden halt jetzt auch Dienste entwickelt für die eher Vorsichtigeren in Bezug auf Datenschutz, Datenaustausch und so weiter.
Ja, aber ganz spannend, ne? Direkt hat dann halt auch OpenAI mit neuen Preismodellen reagiert. Im zehnfachen Bereich ne, zu den entsprechenden aktuellen Teams-Lizenzen, wo sie halt auch wirklich nochmal auf das Thema lokale Serverlösungen entsprechend eingegangen sind. Das heißt, also ich schätze euren europäischen Optimismus, aber wenn Mistral dann halt nicht das Bing das von Europa wird. Ne? Also ich drücke natürlich die Daumen, aber die Kraft hinter OpenAI ist natürlich sehr stark. Ja. Aber ja.
Und die Dynamik.
Auf jeden Fall.
Die Dynamik, finde ich, ist halt einfach diese Geschwindigkeit, die an den Tag legen können. Da haben wir es halt einfach ein bisschen schwierig aufgrund
von. Also und wir haben ja gesehen, ne? Es reicht ein Fingerschnippen, es gibt ein neues Preismodell mit entsprechenden datenschutzkonformeren Möglichkeiten. Ja.
Und wir drücken mal den Europäern die Daumen.
Ja, das machen wir.
Oh, mein Thema, Leute, Barrierefreiheit, was ich ja sehr stark vorantreibe, halt auch tatsächlich dann aus dem Aspekt, dass wir natürlich inklusives Online-Marketing betreiben sollten, aber auch was die ganze Customer Journey angeht, ist natürlich viel schöner, wenn der Content nicht nur snackable ist, sondern auch leichter konsumierbar. Und schon mal so als kleiner Eisbrecher, Fakt ist halt, 86% der Deutschen, mich eingeschlossen, verstehen die deutsche Amtssprache nicht. Und ihr kennt ja vielleicht die Tabelle für das Sprachniveau, auch beim Fremdsprachenlernen, A1 bis C2. Leute, ihr wisst nicht, wie viele C2-Texte es da draußen gibt. Egal im B2B oder B2C-Segment, das ist unfassbar. Und es ist auch algorithmisch ein Argument, weil Google hat schon immer gesagt, leichte Sprache rankt besser. Also Quick-Win für euch, identifiziert euch mit eurem SEO-Monitoring-Tool, wo habt ihr Top 3 bis 7 Rankings in eurer Position und hebt dort das Sprachniveau auf eine B2, B1 meinetwegen. Bitte machen, unbedingt. So, das war kurz mein Leidenschaftsexkurs, aber großes Thema.
Geht übrigens super mit KI auch, ne? Sowas zu machen. Ja, klar, also muss man nicht selber machen. Das ist, finde ich, eigentlich ganz schön. Ja, also für mich war das so ein bisschen das Thema. Letztes Jahr hatten wir das nämlich auch schon, glaube ich, in unserem Jahresrückblick. Und da haben wir gesagt, boah, das wird das Riesenthema, weil wir ja sozusagen am Ende 2025 ja eine EU-Gesetzgebung haben, die hier gesetzt wird. Und ich finde auch, das ist irgendwie nicht so losgegangen, wie ich persönlich das gedacht hatte. Also es,
ich glaube, das ist wie mit der DSGVO. Also wir sind dann alle, ich meine, Ende Juni ist es soweit. Mhm. Ich denke mal, Ende Mai rennen wieder alle schreiend im Kreis. So, oh Mist, das haben wir verpennt.
Ihr müsst aber denken, da passiert auch gerade ganz viel im Hintergrund. Also ich weiß halt einfach, dass auch viele Bank, Bankinstitute, Träger, arbeiten wirklich mit sehr viel Effort, gerade an ihren Vertragstexten zum Beispiel, dass die dann auch automatisiert durch KI mit paar richtigen Paragraphenbezug barrierefreier, verständlicher aufgesetzt werden. Also ja. Nach draußen hin verstehe ich, es ist nicht so laut, aber ich kann euch sagen, hinten passiert sehr viel, aber ich kann genauso sagen, in den Seminaren 8 von 10 reagieren auch, nee, noch nicht von gehört. Also ja, es ist so ein Spagat. Eigentlich
müsste ja jede Webseite betreffen, ne? Wenn man den Text jetzt richtig hardcore umsetzen würde, müsste eigentlich jedes Unternehmen ein Relaunch-Projekt haben.
Ja. Was ich aber sagen kann, so zum Thema Bauchgefühl, die Leute befassen sich damit. Ich war ja als Speakerin auf der OMX im November und auf der OMX ist es so, dass die Bühnen verteilt werden. Also die größte Bühne kriegt das Thema, das in der Vorbereitung von den Besuchenden am allerhäufigsten gebookmarkt wurde. Also du kannst ja quasi deine Wunschagenda zusammenstellen und danach werden die Raumgrößen gesteuert, dass quasi alle schön Platz finden. Und das hat mich überrascht. Da war nämlich der Slot zum Barrierefreiheitsstärkungsgesetz war im größten Track. Ach, und dann guck an. Also es ist wohl, barrierefreier Content kommt wohl an, wenn der auf Track 1 liegt, also im größten Raum, dann ist der eben derjenige, der unter diesen dreien, die da parallel laufen, den größten Zuspruch hatte. Und das fand ich, weil die anderen Themen waren auch nicht schlecht. Aber da dachte ich mir, da schau an. Also die Leute checken es langsam. Jetzt wird's bald
knapp. Ja. Also was Christoph meinte, ich zeige ja auch in meinen Vorträgen dann auch in unserem Online-Marketing-KI-Seminar so einen Prozess für ein vernünftiges KI-Lektorat und da wird halt auch am meisten direkt mitnotiert und geschrieben. Also von daher sehr, sehr cool. Und genauso cool ist die Weiterleitung zu unserem drehenden Rad. natürlich so gar nicht. Aber ich glaube, wir haben schon sehr angerissen, die KI-Entwicklung. Mich würde natürlich trotzdem interessieren, ist jetzt die weitere Geschwindigkeit, die wir erleben werden, auch so 2025, wie da so eure Einschätzung ist. Also Sarah, das Thema Content-Marketing treibt dich sehr voran. Du kommst auch aus der Web-Analyse. Was ist so deine Prognose?
Also meine Prognose, was jetzt das Thema Content angeht, und das ist ja gar nicht, dafür muss ich ja nicht mal hellseherische Fähigkeiten haben, ist das Thema Voice. Wo wir hingehen. Okay. Also wir haben ja 11 Labs, die jetzt, ich habe es selber noch nicht ausprobiert, das ist vielleicht nächstes Educational Video, Patrick. Du kannst jetzt deinen Podcast nämlich in deiner eigenen Stimme machen bei 11 Labs. Also wir hatten ja das ganze Thema von Notebook LM, wo du mit quasi extrem guten, aber vorgegebenen Stimmen ganz einfach ein Textthema zu Podcast machen kannst. 11 Labs, wissen wir ja, in Sachen Sprache sind die ja immer schon immer sehr vorne dabei und haben sich da im Prinzip auch so dieses die Führerschaft bisher nicht abnehmen lassen. Das ist was, wo ich glaube, da wird es stark hingehen. Ich meine, und Video, Sora, wir warten drauf. Zu dem Zeitpunkt, wo wir das heute hier drehen, warten wir drauf. Wer weiß, wenn das Ganze gesendet wird, ob Zora schon da ist. Wir werden sehen.
Okay, ja.
Wenn das 11 Labs, das habe ich gar nicht mitbekommen, jetzt gelauncht hat. Also erst, wer es sich mal jetzt schon anhören möchte auf Englisch, Notebook LM von Google, da kann man sich jedes Paper hochladen und einen sehr, sehr spannenden Podcast daraus generieren. Aber wenn wir das jetzt sozusagen mit den eigenen Stimmen machen können, ne, dann wisst ihr schon, dass nächstes Jahr eine wir bauen unsere erste AI-basierte 121 Watt Podcast mit euren beiden Stimmen.
Wir verlangen horrende Lizenzgebühren, Christoph.
Das finde ich total sehr gut. Und dann machen wir sozusagen die 121 Watt Podcast am Morgen. Ja, dann machen wir 7 Tage die Woche eine Folge, ja, 365 Tage im Jahr. Das wäre cool.
Ja, einfach 24/7 senden. Das geht auch natürlich Echtzeitgenerierung. Das heißt, ich denke mal, das wird uns halt auch noch erwarten. Das sehen wir ja schon bei den Diffusionsmodellen, die Echtzeitgenerierung. Aber mal weg von der Tool-Ebene. Ich glaube, wir haben noch einiges vor uns, was neue Modelle im Arbeitsleben angeht, Organigramme, Zeitmodelle, Abrechnungsmodelle. Ja. Das wird halt entsprechend die Entwicklung der KI auch wesentlich mitbestimmen. Ja. Und da bin ich halt auch gerade dran, Unternehmen zu begleiten, Agentur zu begleiten, wie man sich dort einfach rüstet, weil dieser operative Arm wird halt immer kürzer, kann man das so sagen. Aber auf jeden Fall wird er unterstützt. Und da bin ich halt auch sehr gespannt. Aber ich bin in Sachen Prognosen komplett raus. Ich hätte auch nie gedacht, dass wir 3 Schuhe online bestellen und 5 zurückschicken. Das heißt, ich bin in Sachen Prognosen ganz, ganz schlecht. Gut. Ja. Dann gucken wir mal. Voice Marketing, aber ganz spannend, Sarah, du hast es gerade angeschnitten. Was fällt bei dir da noch rein in diesen Begriff Voice Marketing?
Voice Marketing war das, was wir jetzt gerade angeschnitten haben, war ja sozusagen die Content-Produktionsseite, wo wir das Thema Voice in unsere Content-Produktion mit aufnehmen. Das, was wir uns im Vorfeld gedacht haben, war gar nicht, dass wir Voice produzieren, sondern dass wir Marketing für Voice-Tools, also Alexa, Siri und so weiter, hoffentlich springen jetzt
schon wieder
bei mir irgendwas an. Okay. Ja, da, und das ist auch so ein Thema, das ist so komplett verschwunden, oder Christoph?
Ja, also ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, Amazon Skill Marketing. Das war so Amazon Skills, ja, für die Alexa, ja, sozusagen. Ja. Das war auch mal so ein Wahnsinnsthema, ne? Sozusagen Alexa und sozusagen das Thema wird mal Search ablösen, ja, und dann gab es diesen Skill Store, wo man sich dann diese Sachen quasi runterladen konnte. Das ist ja total tot, ne? Also das Einzige, aus meiner Sicht, was im Bereich Voice tatsächlich dauerhaft in einer enormen Stärke überlebt hat, ist der Podcast. Ja, und sozusagen das Thema, aber der Rest ist bei Voice irgendwie digital meiner Wahrnehmung nach irgendwie gefloppt.
Ja, vor allem, wenn wir uns das ganze Thema SEO anschauen, das war ja noch so Voice, SEO für Voice, also dass wir die ganzen Voice-Tools jetzt irgendwie, und jetzt, da sind wir ja eigentlich weg, sondern jetzt geht's ja eher so, wie machen wir denn SEO für KI-Tools? Da sind wir jetzt, das ist so ein bisschen abgelöst worden.
Das ist ein Übergang zum nächsten Thema. Aber ehrlich gesagt, eigentlich müssen wir jetzt, bevor wir da mit so einem, lass uns Xing mitnehmen, sonst haben wir so einen Downturn zum Schluss.
Ich weiß nicht, ist Xing ein Uplift? Ich weiß es nicht.
Ich bin sofort abgeräumt, oder? Also, dass wir dann sagen, komm, lass den Downturn und dann weiß jeder da draußen, was gemeint ist. Es ist schade, aber das ist, glaube ich, jetzt endgültig.
Jetzt machen wir. Ja. das Thema. Ich poker ja gerne und bin zuversichtlich, dass Xing und als Mittelstandsplattform im Recruiting-Bereich vielleicht überleben wird, aber es ist halt die Frage, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird. Ich betrachte es halt einfach aus der Standortperspektive, ne? Wie sich Hamburg entwickelt als Standort, ne? Das betrachte ich als sehr, sehr schwer. Von daher, aber ich weiß, Christoph, was du natürlich meinst. Von daher, ich kenne keine Zahlen. Na, man könnte jetzt nochmal schauen, wie entwickelt sich der Traffic auf SimilarWeb und so, was Xing angeht als Plattform. Aber ich weiß nicht, Sarah, ich meine, der Feed ist ja auch komplett, denke ich mal, für dich im Content-Marketing.
Ja.
Der wird ja immer reduzierter.
Ja, und ich muss ehrlich gesagt sagen, für mich war es so aus ganz egoistischer Perspektive für meine Seminare, war das jetzt ganz cool. Xing hat tatsächlich Anfang 23, also Anfang, ja, jetzt dann fast 2 Jahre her, hat Xing, Anfang 24, Entschuldigung.
Die Gruppen und Events, ne, meinst du?
Die haben eine Pressemitteilung rausgegeben und haben gesagt, sie sind ab jetzt kein, ist sozusagen Social Network mehr, sondern richtig. Sie sind jetzt eine Jobplattform mit vereinzelten Netzwerkfunktionalitäten und genauso sieht's halt auch aus. Wenn ich da auf die Seite draufgehe, dann sehe ich ein großes Suchfenster, so ein bisschen wie ich das von Indeed oder sowas kennen, wo ich mir eben meinen Job suchen kann. Und für mich war das insofern ein Stück weit positiv, aus total egoistischer Perspektive, nicht noch eine Plattform, wo wir drüber reden müssen, nicht noch was, wofür wir Content produzieren müssen. Da ist so ein bisschen Druck abgefallen. Also für mich ist Xing, als, wie es ja mal gehandelt wurde, jahrelang, als so das Pendant zu LinkedIn, die deutsche LinkedIn-Variante, die irgendwie so ein bisschen mehr Mittelstand hängt, als jetzt das ist so ein bisschen weg, finde ich.
Ja, verstanden. Ja, und dann unser finales Thema. Ihr habt es jetzt mal so stichwortartig runtergebrochen auf SEO-KI. Ich gehe davon aus, es geht darum, sich in die Trainingsdaten rein zu optimieren, um als Antwort aufzutauchen. Oder geht es euch darum, wie weit kann ich halt durch KI besseres SEO machen?
Eigentlich hatte ich einen ganz anderen Hintergrund, aber ich finde die beiden Themen total spannend. Lass uns jetzt mal mit dir reden. Und dann komme ich mit meinem um die Ecke noch. Ja. Patrick, du bist unser SEO.
Ja.
Wie optimiert man sozusagen seine Seite für KI?
Ja, also letztendlich geht es weiterhin darauf, es läuft darauf hinaus, mit Sarah weiterhin gescheites Content-Marketing zu betreiben, sowohl auf dem eigenen System auf der Webseite, aber was jetzt halt noch wichtiger wird, ist das Thema PR, Unternehmenskommunikation, dass die richtig hinterher sind, dass wir jede Menge Mentions, also Erwähnungen einsammeln und ein Gefühl dafür haben, welche Quellen werden für welche entsprechenden Prompts angezapft da draußen. Das Schöne ist jetzt ja ersichtlich, ne? Perplexity als auch OpenAI haben dort mittlerweile komplette Quellentransparenz, auf was sie zugreifen, auch bei Echtzeitdaten natürlich. Und es gibt ja auch dann entsprechend auf den großen IOs von OpenAI ganz klar, ne? Wir nutzen entsprechend folgende E-Book-Plattform, wir nutzen Wikipedia, wir werden den Trainingsdatenanteil bei Reddit auf 20% erhöhen, was ich übrigens total krass finde. Und das journalistische Gedankengut, also jeder Content, der wirklich zu 100% sicher ist, dass er human-generated ist, das ist halt das neue Gold. Und da ist halt unsere Aufgabe in Sachen PR-Unternehmenskommunikation im Marketing-Mix, dass wir dort maximal mit unserer Marke und unserem Angebot assoziiert werden. Und so schaffen wir es dann halt, weil ne, das ist ja dann das Attention-Modell, wenn wir in dieser Wortgewichtung maximal assoziiert werden mit dem Thema Fortbildung 121 Watt, Digitalisierung, KI 121 Watt, sind wir dort maximal präsent, auch in den Trainingsdaten. Natürlich mit einem sehr krassen Zeitversatz, weil das können wir jetzt nicht bestimmen. Bedeutet, ne, wir können jetzt nicht wie im Google-Algorithmus sagen, wir optimieren in den nächsten Wochen, werden wir etwas sehen, sondern ich weiß nicht, wenn wir jetzt anfangen, wann wir in diesen Trainingsdaten auftauchen werden zum Beispiel. Ja. Aber das ist halt unsere ganz klare Bringschuld.
Ich kann mir auch vorstellen, dass das Thema Trust, wie du eben ja gerade schon so ein bisschen angedeutet hast, ein Riesenthema spielt. Ne? Also sozusagen kann ich der KI in irgendeiner Weise zeigen, dass es tatsächlich sehr stark durch Personen geprägter Inhalt ist. Ich glaube, sozusagen den rein personenorientierten, nicht KI infizierten Inhalt wird es in Zukunft zumindest auf der Fachebene nicht mehr geben. Aber dass man am Ende sagt, das ist irgendwie human proof oder sowas. Ja, und wir haben
drüber gegeben,
und wir haben das Briefing für die KI geschrieben. Also sie hatten sich nicht alles selbst gemacht. Das könnte ich mir vorstellen, spielt vielleicht auch noch eine gewisse Rolle bei dem Thema. Ja. Ich hatte eigentlich gedacht, was ich total faszinierend fand auf der Metaebene mit dem Thema KI, bevor wir ChatGPT hatten, war der lauteste Bereich der SEO-Bereich. Ja, es gab
Ja.
die ganzen SEOs haben unglaublich viel publiziert. Immer wenn Google ein neues Update gelauncht hat, dann ging das so total durch die Community durch. Ich habe das Gefühl, das ist total weg. Und das ist abgelöst worden durch das Thema KI. Ja, und wir haben jetzt also sozusagen die großen KI-Profis, die ganz, ganz viel publizieren. Und so irgendwie den Sistrix-Blog und so, was man halt früher so intensiv gelesen hat und verfolgt hat, das macht man nur noch eher am Rande. Oder habe ich da eine falsche Wahrnehmung?
Ich glaube, das hat vor allem damit zu tun. Ich weiß gar nicht, ob ich, also worauf ich raus will, ist, wir wollen ja alle immer gerne die Quick Wins. Und es macht ja also wenn wir es aus Content-Produktionsperspektive sehen und Content-Empfängnisperspektive, ich will immer Quick Wins. Das heißt, je schneller du mir den neuesten heißen Scheiß präsentierst, umso interessierter bin ich. Das generiert Nachfrage. Und zeitgleich aus Content-Produktionsprozess ist es so viel einfacher. Da kommt ein neues Tool, das ist fantastisch, das probiere ich aus. Darüber Content zu produzieren ist so viel leichter als so ein Grundlagenthema wie SEO. Und es ist ja nun mal ein Evergreen-Thema SEO. Da muss ich eine ganz andere Flughöhe an den Tag legen, um da noch was Neues zu produzieren. Wohingegen KI ist eine relativ hohe Flughöhe und kommt sofort was Neues daher. Das wäre jetzt so aus der Opportunitätsperspektive in der Content-Produktion gesehen.
Ja, und Self-Fulfilling Prophecy. Ich meine, wenn ich dich Sarah jetzt frage, in die Redaktionsplanung für meinen LinkedIn-Feed, soll ich dort über das nächste Google-Update sprechen oder über ein KI-Feature? Was bringt mehr Reichweite, mehr Interaktion? Ne? Also ich glaube, das Thema wird halt auch sehr feedgetrieben natürlich gepusht, was wieder draußen besprochen wird natürlich. Ich persönlich finde es halt gut. Ich meine, ich bin ja komplett traumatisiert durch die ganzen PageRank-Updates damals, so, wo es dann halt losging. Ne? 2007 ging es ja bei mir los und da bin ich komplett traumatisiert und habe mir sehr antrainiert, nicht mehr auf die großen Ankündigungen seitens Google zu reagieren. Das tut mir unglaublich gut und ich glaube, das tut der gesamten Branche auch gut, sich eher contentseitig und nicht algorithmusseitig leiten zu lassen. Von
Ja,
daher auch ein schöner Impuls.
also ich habe so das Gefühl, ne, die Botschaft ist immer die gleiche, schreib guten Inhalt. Also am Ende kann man auch sagen, das Thema hat sich
Ja.
nicht mehr so unglaublich stark weiterentwickelt. Ich finde, man sieht es auch so ein
Genau.
bisschen an der Tool-Landschaft. Ne? Right ist jetzt von Semrush gekauft worden, es konsolidiert sich alles. Die
Ja.
große Frage ist, brauche ich überhaupt noch ein Tool oder mache ich nicht alles mit KI? Also auch die, ne, irgendwie so, man könnte auch fast sagen, irgendwie die SEO-Szene ist ja ganz provokant natürlich eher am Sterben. Ja, und wird abgelöst von der KI-Szene, weil KI das Universaltool wird und die SEO-Tools und die Landschaft sich irgendwie drumherum arrangiert. Aber am Ende, also finde ich sehr faszinierend, ne? Irgendwie so 20 Jahre,
Total.
30 Jahre Historie einer sehr aktiven Nische im Marketing oder vielleicht war es auch gar nicht so eine Nische, die scheint so langsam dem Ende zuzugehen.
Ja, es tut dem Markt ja unglaublich gut. Ne? Also OpenAI sagt selber, sie werden dann die Milliarde Nutzerinnen 2025 knacken. Die Wirtschaftsbücher behalten recht. Selbst die größten Ökosysteme wie ein Alphabet mit Google und Chrome werden in Frage gestellt. Also ich finde es unglaublich spannend. Ich glaube, das tut auch unglaublich gut. Diese Reibung. Nur trotzdem, wenn wir wieder beim persönlichen Schicksal sind, nicht nur, dass man sich an uns wenden sollte, um schlau zu bleiben und noch schlauer zu werden, sondern man sollte sich halt auch wirklich generalistischer und strategischer aufstellen. Das heißt, man sollte halt die ganze Klaviatur verstanden haben, beherrschen und dann für sich aber schauen, wie kann ich das bestmöglich für mich, für mein Unternehmen gewinnbringend einsetzen und gesund natürlich. Ne? Und ich glaube, das ist eh wichtig, denn wenn sich das alles so weiterentwickelt, sollten wir auf jeden Fall bis dahin dann 2050 ein bedingungsloses Grundeinkommen haben und eine gute Wirtschaft, die sich dann trägt, wenn die KI alles macht.
Ja.
Just saying. Und wir werden im Schnitt noch 150 Jahre alt, also Altersvorsorge muss auch noch passen. Also von daher,
Wollen wir gar keinen Druck aufbauen jetzt hier.
der Podcast geht noch weiter, Sarah.
Und es kommt das goldene Zeitalter der Fitnessstudios, weil sonst wären wir alle weg, ja? Und wenn und der Freizeitindustrie, da bin ich fest von überzeugt, ne? Also wenn wir
Ja.
tatsächlich über das bedingungslose Grundeinkommen reden und das tatsächlich aus diesem Grund eingeführt wird, weil wir alle nichts mehr zu tun haben, aber Geld verdienen, dann werden wir ja irgendwo das Geld ausgeben müssen. Und wo machen wir das? Indem wir uns amüsieren.
Total. Christoph, da gerne sprich nochmal mit Xander. Hier steht noch in Hamburg Lockstedt ein ganz alter Max Bar leer. Ja. Lass uns da irgendwas Geiles draus machen, wenn die Menschen wieder mehr Freizeit haben. Ja, aber auch ein Indoor-Kinderspielplatz, ein bisschen KI-Coworking-Space und so. Genau. Lass uns da gerne bitte nochmal drüber sprechen.
Ja, super. Dann lass uns doch mal zwischen Feiertagen einen Termin finden.
Also, das war großartig. Also ich muss sagen, ich bin sehr inspiriert. Und gehe trotzdem didaktisch selbstbewusst ins neue Jahr rein. Ich habe Bock, ich bin ein Pioniergeist. Ich habe Bock, mit euch zusammen zu referieren und die Formate auch weiterzuentwickeln. Also von daher, vielen, vielen Dank. Ich bin wieder schlauer. Und Christoph, du weißt natürlich, ne, dir gebühren die abschließenden Worte in diesem Format. Sarah, wie geht's dir?
Ja, ich bin happy. Ich kann 2024, glaube ich, guten Gewissens gehen lassen und bin extrem motiviert auf 2025. Und wenn es dir da draußen genauso geht und du sagst, boah, der Patrick hat gerade ganz schön Druck aufgebaut, von wegen hier, wir müssen am Ball bleiben und so weiter, kein Problem. Wir haben vorgesorgt. Wir sprechen ja alle 14 Tage hier beim 121 Watt Podcast mit Deutschlands klügsten Marketingköpfen und die bringen eben immer genau das mit. So, was ist jetzt wichtig? Worauf musst du aufpassen? Und wenn du das nicht verpassen willst, dann folg uns auf allen gängigen Podcast-Portalen oder bei YouTube. Und wenn dir die Episode gefallen hat, freuen wir uns natürlich über 5 Sterne. Und ja, jetzt Christoph.
Ja, mir bleibt jetzt nur noch allen eine wunderschöne Weihnachtszeit zu wünschen, erholsame Feiertage und dass ihr gut ins neue Jahr startet. Und wir freuen uns sehr, sowohl Patrick, Sarah, euch beide weiterhin im nächsten Jahr zu haben, hatte ich ja auch schon gesagt. Und natürlich alle Hörer, bitte bleibt uns treu. Und ja, dann bis kommendes Jahr.
Sagt Christoph beim 121 Watt Podcast.